Heute Morgen reden wir nicht über die Offenbarung. Und die einen von euch, die haben vielleicht innerlich schon mal durchgeschnauft und denken so, yes, endlich mal eine Pause. Und jetzt muss ich dich fast ein bisschen enttäuschen, weil ich sage dir, nur weil ich nicht über die Offenbarung predige, heisst das nicht, dass es weniger brisant wird heute Morgen. Von dem her, bist gespannt, was wir heute Morgen machen. Mich hat es beim Vorbereiten fasziniert, in was für eine Welt ich eintauchen durfte. Und ich hoffe, ich kann euch heute Morgen ein bisschen in diese Welt mitnehmen. Wie ihr schon wisst, wir reden heute über ein Doppelgleichnis. Und das Doppelgleichnis, das steht im 13. Kapitel vom Matthäus-Evangelium. Und das sind Vers 44 bis 46. Wenn du deine Bibel dabei hast, darfst du sie gerne aufschlagen. Ich würde jetzt den Text zuerst mal für euch vorlesen. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und da er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Ich finde das mega spannend, wie Jesus das macht, wenn er über das Reich Gottes redet. Dann redet er in Gleichnis, er zieht Vergleich, und in der Regel wird er seinen Zuhörern ein, zwei Punkte aufzeigen, wie sie sich das Reich vorstellen müssen. Und bevor wir jetzt aber in das Gleichnis so richtig eintauchen, würde ich gerne euch zwei, drei Informationen geben, damit ihr für das Gleichnis die richtige Brille könnt aufsetzen könnt, sodass ihr richtig eintauchen dürft. Und zwar, die zwei Aspekte, da geht es um das Matthäus-Evangelium. Das Gleichnis steht ja im Matthäus-Evangelium drin und das Matthäus-Evangelium ist für zwei Sachen bekannt. Und die erste Sache ist, das Matthäus-Evangelium ist voll von Reich Gottes. Wenn du etwas lernen willst über das Reich Gottes, wenn du nachvollziehen willst, was Jesus da gemeint hat, dann darfst du gerne mal das ganze Matthäus-Evangelium durchlesen, wie das Thema zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Evangelium. Und das Zweite ist, in keinem anderen Evangelium ist so detailliert beschrieben, was Jesus genau gesagt hat. Kein anderes Evangelium dokumentiert so detailliert das Wort von Jesus. Es hat ganze 5 Reden drin von Jesus, so viel wie in keinem anderen Evangelium. Und spannender ist jetzt bei uns im Gleichnis, dass das eine Kombination aus beidem ist, oder? Jesus redet einerseits über das Reich Gottes und in dem ganz direkt, unmittelbar zu den Menschen und unser Gleichnis ist Bestandteil von dieser Rede. Das heisst, wir dürfen jetzt bei dem Gleichnis eigentlich zuhören, wie der König über sein Königreich redet und wie er das Reich wird regieren. So wie er erzählt, so wie er die Vergleiche zieht, so geht es zu ihm her im Reich Gottes. Ganz von ihm persönlich. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, ja, wie gibt er Einblick? Ich habe schon gesagt, er macht das mit Gleichnis. Ein Gleichnis, das wisst ihr ja, das ist ein Vergleich, den man zieht. Und was wir jetzt hier haben bei unserem Text, es ist ein sogenanntes Doppelgleichnis. Das müsst ihr euch vorstellen, das sind wie Zwillinge. Die sind zwar irgendwie gleich und trotzdem verschieden, oder? Ihr kennt das, oder auch, sagen wir mal, Brüder, die aufwachsen. Die kennen zwar die gleichen Eltern, die gleiche Familie, auch die gleiche Prägung und trotzdem wird aus dem einen ein Fußballer und aus dem anderen ein Banker. Und trotzdem haben sie die gleiche Prägung mitbekommen. Und so ist das auch bei uns im Gleichnis. Wie macht es Jesus das genau? Ich finde das mega faszinierend. Weil, als ich mich in das Gleichnis hineingeknüllt habe, ist mir aufgefallen, Jesus schafft es mit nur 3 Sätzen, 2 ganze Geschichten zu erzählen. Er braucht dazu nur 56 Wörter. Und dabei stehen 2 komplett verschiedene Welten. Und dann habe ich so an mich gedacht, super, und ich muss jetzt wieder 20 Minuten darüber predigen, was Jesus irgendwo in 3 Sätzen schafft. Ganz genial. Aber da merken wir einfach, Jesus spielt da in einer ganz eigenen Liga. Was ich jetzt mache, ich werde für euch einfach einzelne Elemente herausgreifen, damit wir uns in dieser Welt von diesen Gleichnissen dürfen zurechtfinden. Und das Erste, was uns ja auffällt, ist, hey, da gibt es einen Schatz und es gibt Perlen. Oder wir sind natürlich sofort so drin, Pirates of the Caribbean oder die Schatzinsel, das war so meine Jugendzeit. Und Schatz suchen, vielleicht noch als Jungschilager, das poppt uns so auf, wenn wir das Wort Schatz hören. Und in der Antike, zur Zeit Jesus, war das ganz ähnlich gewesen. Dort sind Schätze nicht etwas Unbekanntes gewesen, sondern ganz im Gegenteil. Verborgene Schätze sind noch viel bekannter gewesen als heute. Das war vielleicht nicht ganz ein Alltagsthema gewesen, aber die Leute haben durchaus darüber geredet. Warum? Da ist ganz einfach, gell? Wenn wir jetzt unseren Zahltag kassieren, Ende Monat, dann nachher, kommen wir einen Brief über und dort steht, dass unser Chef, unser Unternehmen, Geld überwiesen hat auf eine Bank und wir können uns ganz sicher darin wähnen, dass unser Geld, unser Reichtum gut aufgehoben ist. In der Antike hat das nicht ganz so geklappt, oder? Da hat es keine Banken gegeben, da hast du nicht einfach dein Hab und Gut können auf eine Bank bringen und sagen, ja gut, jetzt ist es sicher. Sondern die Leute sind ja kreativ geworden und haben gedacht, ja gut, wie bringe ich das fertig, dass mein Hab und Gut, meine Schätze sicher sind vor Zugriff von irgendwelchen Räubern und Strassenstreunern. Also was mache ich? Die einfachste Lösung, ich vergrabe mein Vermögen. Ich gehe irgendwo auf mein Land, wenn ich Land besessen habe, habe ein Loch gebuddelt, das vielleicht noch irgendwie schlau markiert, so halb, so dass das nur ich weiss, dass mein Vermögen dort liegt. Und dann hat man das Loch wieder zugebuddelt. Und am besten hast du gerade etwas darüber angesagt, oder? Gerade einen Acker drüber gezogen, wenn da so ein Weizenfeld irgendwie diese Höhe hat, kommt ja niemand auf die Idee, da irgendwo einfach mal zu graben und schauen, ob da vielleicht ein Schatz ist. Das heisst, Jesus macht das ganz genial. Die Leute um ihn herum, die kennen diese Geschichte. Die sind uns auch überliefert. Das heisst, er dockt sofort bei den Leuten an. Die denken, ja, da kenne ich doch die Geschichte. Super. Und genau das Gleiche oder sehr ähnlich ist es auch mit den Perlen. Oder? Früher hat man, im Gegensatz zu heute, hat man Perlen nicht künstlich herstellen können. Und darum sind Perlen sind unter Edelsteine gelaufen. Und zwar als die wertvollsten Edelsteine überhaupt. Das heisst, das Gleichnis redet mit den Perlen eigentlich vom wertvollsten, vom kostbarsten, was es damals in der Welt gegeben hat. Ja, wenn man so da ausrechnen würde, wie viel das so eine Perle, so eine kostbare Perle heute würde kosten, dann käme man auf einen Millionenbetrag. Also da müsste man, Zetalkirche müsste wahrscheinlich das Gebäude verkaufen, das Land dazu, plus das Jugendhaus denen. Und es würde wahrscheinlich immer noch nicht lange, damit man die kostbare Perle, die es dort mal gegeben hat, könnte kaufen. Was aber ganz spannend ist, Jesus baut jetzt einen Turn ein. Und zwar die anderen Geschichten, die die Leute früher erkannt haben bezüglich Schätze, die handeln davon, so jetzt hat irgendjemand den Schatz gefunden und jetzt lasse ich es krachen. Jetzt kann ich mir all die guten Sachen leisten, die ich mir vorher nicht leisten konnte. Und es ist viel darüber geschrieben worden, ja, was kauft denn dieser jene, was hat er für ein Haus gebaut, was hat er vielleicht auch, sagen wir mal, sich an Land noch dazu gekauft. Aber unser Gleichnis lässt den Part einfach weg. Da sind die Leute schon mal das erste Mal stutzig geworden. Und weiter, was auch ganz anders ist bei diesem Gleichnis, jetzt wird plötzlich davon geredet, was der macht, wo der Schatz findet oder die Perle findet, was der alles dafür tut, damit er den Schatz in seinen Besitz bringen kann. Das haben die Leute auch nicht gekannt. Und das ist deshalb so speziell bei dieser Geschichte, weil man merkt, wenn man das Gleichnis durchliest, von diesem Schatz, von diesen Perlen, da geht die Kraft aus. der Kaufmann oder besser der Grosshändler und der Mann, der ihren Schatz und ihre Perlen findet, die werden von diesem Schatz werden die wie angezogen. Die sehen jetzt plötzlich nicht mehr anders. Und das ist einmalig. Wenn wir jetzt überschwenken, oder? Jetzt haben die beiden Menschen haben da einen grossen Fund gemacht. Und jetzt müssen wir uns ja mal fragen, was sind denn das für Menschen? Von welchen Leuten redet Jesus? Wer nennt er konkret? Und dazu muss ich sagen, wenn Jesus ein Gleichnis erzählt, dann denkt er nicht an einen Spezialfall. Das heisst, er nimmt Bilder, wo den Leuten bekannt ist, oder beziehungsweise er heisst sich so, er hält sich so an den allgemein gültigen Fall, das, was die Leute kennen. Und wenn wir mit dieser Brille durch das Gleichnis gehen, dann können wir über die beiden Personen sehr, sehr viel herausfinden. Zum Beispiel der Mann, der im Acker ist, das ist ziemlich sicher ein armer Bauer oder biblisch Ausdruck redet man von einem Tagelöhner. Da wissen wir, weil der ist ja nicht auf seinem eigenen Acker. Der muss den Acker zuerst kaufen. Das heisst, er hat wahrscheinlich, früher war das oft noch der Fall gewesen, wenn die Zeiten ein bisschen schlechter gewesen sind, haben die Bauern ihre Acker verloren und haben dafür sich in Dienst gestellt von irgendwelchen Grossbauern und dann für die ihre Acker bewirtschaftet. Und genau das ist jetzt der Fall. Unser Mann ist also gerade auf dem Feld, bei der Feldarbeit, wahrscheinlich ist er am Pflügen, oder? Und beim Pflügen stößt er jetzt auf den Schatz. Das heisst, er gehört, sagen wir mal, wenn man das heute verorten will, würde man sagen, er gehört zu der unteren Schicht. Oder? Das ist jetzt nicht einer, der Karriere gemacht hat, das ist nicht einer, der wahnsinnig viel Vermögen hat. Im Gegenteil, der muss ja wirklich alles verkaufen und aufbringen, damit er den einen Acker kann posten kann. Und so redet Jesus vor allem zu denen, sagen wir mal, zu den ärmeren Leuten, die ein bisschen auch unten durch haben müssen. Und auf der anderen Seite, der Mensch, der Tagelöhner, der ist aber auch nicht, der ist nicht blöd, sondern der ist auch schlau. Der merkt, was die Stunde geschlagen hat. Der kann das einordnen. Der buddelt jetzt nicht einfach den Schatz ganz aus und läuft mit dem umeinander und dann wird er ihm wieder gestohlen, sondern der weiss ziemlich genau, was er machen muss. Ganz anders ist es mit unserem Grosshändler. Die meisten Bibelübersetzungen reden von Kaufmann, einfach, dass du nachkommst. Ich rede von Grosshändler, ich habe meine Predigt so vorbereitet. Gell? Und der kommt völlig vom anderen Ende von der Nahrungskette. Wir wissen ja, der handelt oder der sucht so die wertvollsten Luxusartikel von der damaligen Zeit. Also der Typ, der steht wirklich auf der Sonnenseite vom Leben. Der müsste ziemlich vermögend sein, wenn du Perlen finden willst, dann musst du in der damaligen Zeit auch ein bisschen reisen, weil auch in Israel hat es zum Beispiel nicht viele Perlen gegeben. Das heisst, du hast im ganzen Mittelmeerraum müssen unterwegs sein, um die zu finden. Also man könnte sagen, hey, High Society, oder? Der spielt in der Champions League, der gehört zu den Reichen und zu den Grossen. Er ist wahrscheinlich auch ein Ästhet, oder? Der hat einen Sinn für das Schöne, für Luxusartikel. Das ist nicht einfach notwendig, sondern, also die Frauen können da vielleicht ein bisschen besser mitreden, gell? Wenn dir irgendwie Schmuck gefällt und der Faszination auf dich ausübt, dann, ja, dann bist du ziemlich ästhetisch unterwegs, wenn du dafür bereit bist, alles für das zu geben. Das heisst, mit diesen beiden Personen schafft es Jesus ganz kurz, die ganze soziale Spannung abzudecken, oder? Er holt alle Zuhörer ab. Jeder kennt Geschichten von Schätzen und jeder ist davon fasziniert. Und es darf sich sowohl, sagen wir mal, der kleine Mann, der, wo eher, sagen wir mal, du musst dafür kämpfen, dass er genug zu essen hat, darf sich mit der Geschichte identifizieren. Plus die Eliten, oder die Grossindustriellen. Alle die sind in dem Gleichnis drin und für die macht Jesus dieses Gleichnis. Spannend ist aber jetzt, obwohl dass die beiden Personen so unterschiedlich sind, handelt es genau gleich. Also man könnte ja meinen, okay, da hast du ein bisschen Mann, da hast du, sagen wir mal, die Eliten, aber die, ja, die müssten doch jetzt irgendwie unterschiedlich sein und unterschiedlich handeln und sie machen es nicht. Sondern sie handeln genau gleich. Und genau dort liegt auch der Schwerpunkt von dem Gleichnis. Klar, jetzt haben wir über Grosshändler geredet, jetzt haben wir über Schätze geredet, über Perlen. Aber der eigentliche Kern von dem Gleichnis liegt darin, was die Reaktion ist von diesen beiden Personen. Dort finden wir das Reich Gottes. Weil, wo Jesus das erzählt hat, ist ihm ja in erster Linie nicht darum gegangen, dass sich die Leute eine Person oder irgendetwas, ein Material unter dem Reich Gottes könnt verstehen, sondern dass sie von einem Verhalten inspiriert werden. Wenn wir jetzt aus dem Verhalten von diesen beiden Personen noch ein bisschen weiter einzoomen, dann kommen wir das Gefühl über, die beiden Personen, für die ist klar, die machen jetzt das Geschäft vom Leben. Also ein besserer Moment wird nicht kommen. Im Text lesen wir nichts davon, dass sie sich das lange überlegt haben, dass sie gehadert haben oder dass sie so zerknirscht denken, oh Mann, muss ich jetzt wirklich alles verkaufen? Lange es nicht, wenn ich die Hälfte gebe oder vielleicht ein Viertel? Oder kann ich nicht noch schnell, ja, muss ich jetzt wirklich mein Sparbüchlein auch noch räumen? Für die ist das ganz klar. Ich gehe vorwärts, ich gehe an, ich kratze all meine Ware zusammen und ich verkaufe sie. Und es ist klar, dass das, was sie verkaufen, dass das langt. Und ich finde das noch spannend, weil ich denke, das ist die Art und Weise, wie Jesus sein Reich regiert. Oder? Das Gleichnis handelt nicht davon, dass jetzt die beiden Personen unbedingt müssen alles verkaufen müssen. Oder dass sie zuerst alles müssen verkaufen, damit sie eventuell einen Schatz oder eine Perle finden. Sondern es geht vielmehr darum, die werden so motiviert, der Text im Vers 44 redet sogar von Freude, das ist der Oberhammer, von Freude als Antrieb von ihrem Handeln. Das heisst, Jesus setzt gerade noch mal einen drauf. Der sagt nicht, hey, die verkaufen alles, die sind bereit, alles zu geben, sondern die freuen sich sogar noch drüber. Oder? Also ich würde mal sagen, das löst wahrscheinlich bei uns Irritation aus und die Leute, die Jesus zugelassen haben, die haben da vielleicht auch nicht gerade sofort einordnen können. Aber genau um das geht es. Jesus zeigt sich, schenkt Freude und dann passiert etwas mit diesen Menschen. Die sind in Berührung gekommen mit dem Reich Gottes und plötzlich ist alles zweitrangig. Plötzlich sind gewisse Sachen nicht mehr so wichtig. Plötzlich ist für den Tagelöhner seine Feldarbeit nicht mehr so wichtig. Plötzlich ist für den Grosshändler seine Perlensammlung nicht mehr so wichtig. Alles, sagen wir mal, wird ein Stück weit relativiert. Und mit relativiert meine ich, es wird in die richtige Beziehung gerückt. Die richtigen Relationen werden im Leben wiederhergestellt. Jetzt bist du natürlich an diesem Punkt herzlich eingeladen, um selber deine Gedanken weiterzuspinnen. Wir können einen Haufen Punkte aus dem Gleichnis rausziehen, Inspiration für deinen Alltag. Ich möchte aber meinen Fokus auf drei kleine Impulse setzen. Und wenn du dir einen kannst mitnehmen für die nächste Woche, bin ich schon mehr als happy. Genau. Zu den drei Impulsen. Der erste Impuls, den ich euch weitergeben möchte, ist, sich vom Reich Gottes bewegen lassen. Ich weiss ja nicht, wie das bei dir läuft, oder? Du bist bei der Arbeit, oder dann kommst du am Sonntagmorgen da in die Kirche, dann bist du noch Familienpapi oder Mami und du fühlst dich irgendwie so, du müsstest überall am möglichsten gute Falle machen, oder? Also sprich, gute Mitarbeiter, treue Christ und dann noch hyper super Mami-Papi. Die Frage ist, ja jetzt, wie handeln wir das Ganze? Oder wir können jetzt hingehen und sagen, es ist einfach mal primär wichtig, was wir machen. Oder? Und dann versuchen wir und dann knurzen wir. Oder? Und dann mühen wir uns ab und dann kommen auch ein Haufen lästige Fragen. Oder? Wie zum Beispiel, ja, muss man unbedingt als Christ am Sonntagmorgen in Gottesdienst? oder der Arbeitskollege, oder die Nervensage, oder der blöde Chef, muss ich jetzt dem unbedingt vergeben? Ich meine, der nervt mich so dermaßen, oder? Und dann wieder meine Kinder. Könnten die nicht schnell erwachsen werden? Ja. Und jetzt ist einfach die Frage, wo setzen wir den Hebel an? Lassen wir uns von Jesus faszinieren, antreiben, uns vielleicht auch zuerst mal Freude schenken und gehen dann erst an und überlegen uns, oder sind viel mehr von dieser Freude antreiben und überlegen uns, hey, vielleicht würde das ja noch ganz eine tolle Geschichte werden, wenn ich meinem Chef vergib, weil dann bin ich da auch wieder los. Und vielleicht würde mir ja Jesus sogar noch Kraft und Freude schenken, dass ich das machen könnte. Sprich, ich muss nicht selber anfangen, umwürgen und probieren, sondern ich müsste oder dürfte viel mehr mich von Jesus inspirieren lassen, vielleicht zuerst mal von ihm kommen, sich von ihm Freude schenken lassen. Und erst dann, viel, viel später, geht es darum, was ich mache, und vielleicht ist das, was ich mache, mehr ein Ausdruck von meiner Freude, anstatt dass ich zwanghaft probiere, etwas zu würgen und möglichst dabei noch Freude zu haben, oder? Der zweite Impuls ist, Jesus zeigt sich, aber nur als Nummer eins. Das ist noch spannend, oder? Am Anfang von diesen beiden Geschichten, da ist das Reich Gottes nicht offensichtlich. Das muss zuerst entdeckt werden. Und ganz spannend ist, also der Tagelöhner, der sucht ja nicht mal danach. Das heisst, es kann ja sein, oder? Auch in unserem Alltag, wir suchen Gott vielleicht nicht einmal, wir suchen das Reich Gottes nicht einmal den Kontakt mit ihm. Und trotzdem, vielleicht erlebst es du, mir geht es einmal so, ploppt da plötzlich Jesus wieder am Horizont auf. Und dann ist für Jesus klar, also er tritt auf, und zwar als Nummer eins. Jetzt könntest du ja da wieder verstehen, ja gut, das ist eine Drohung, gell? Jetzt muss ich mich da ganz klein machen, muss alles andere auf die Seite schieben und dann, gell, Jesus, du bist schon das Nummer eins. Aber Jesus denkt das als einen Zuspruch. Wenn Jesus Menschen begegnet, wenn er sie inspiriert, dann werden die richtig berührt. Und es wäre ja mega schade, wenn wir würden sagen, so, jetzt bin ich zwar Jesus begegnet, aber eigentlich fühlt sich das mehr so an wie ein Trostpreis. Oder so mehr wie so ein gut gemeinten Ratschlag, der irgendwie aber doch nicht verhebt, ja, wo einfach ohne Kraft ist. Jesus kommt als Nummer eins, und das darf ein Zuspruch für uns sein. Hey, wenn wir ihm begegnen, dann kommt nichts mehr Besseres. Das ist auch diesen beiden Personen im Gleichnis klar. Hey, das ist jetzt unser Moment vom Leben. Da müssen wir nicht mehr gross überlegen, sondern wow, da kommt einfach das Nummer eins und es ist klar. Und ich wünsche mir persönlich auch für euch und aber auch für mich, dass ich so ein Erlebnis machen darf, wo sich Jesus in meinem Leben wirklich als Nummer eins zeigt und sagt, Moll, yes, jetzt ist alles klar. Jetzt muss ich mich nicht mehr fragen, ob dieses oder jenes richtig ist, sondern jetzt hat Jesus geredet. Der dritte Impuls ist noch für Bibelleser unter euch. Genau, ich gehe da raus, dann macht alle. Oder dann macht der grösste Teil, gell? Warum die Bibel nicht viel mehr durch die Brille vom Reich Gottes lesen? Es gibt ja beim Bibellesen, da gibt es das Phänomen, ich habe gerade diese Woche mit einigen Leuten darüber geredet, oder? Dann liest du die Bibel und das ist alles schön und gut. Das heisst ja auch, dass es da nicht schlecht ist, wenn das Christ die Bibel liest. Und trotzdem, wenn sie dann liest, dann fällt dir komischerweise alles auf, was jetzt du alles müsstest machen, damit Jesus endlich zufrieden mit dir ist. Oder? Da kommen wir mal schnell die 10 Gebote in den Sinn, die wir uns daran halten dürfen. Oder dann, ja, sonst vielleicht auch noch die Gebote, die Jesus gesagt hat, oder? Wir sollen einander lieben. Und dann, ich weiss nicht, wie es dir geht, kommt bei mir auch teilweise so der Krampf, wo ich sage so, jetzt muss ich mich wieder anstrengen, jetzt müsste ich mich wieder mal am Riemen reissen. Ja, und sollte mal richtig Gas geben. Wenn wir jetzt aber die Brille vom Reich Gottes aufsetzen, dann erscheinen viele, ich würde sogar fast sagen alle, von diesen Aufforderungen, oder wir verstehen sie, sagen wir mal als Aufforderung, die erscheinen in einem ganz anderen Licht. Nehmen wir zum Beispiel Matthäus 6, 33. Oder? Ihr seht dann auf der Folie, dort steht ja, dass wir zuerst nach dem Reich Gottes und nach Gottes Gerechtigkeit sollen ausstrecken und dann wird uns der ganze Rest zufallen. Und jetzt merkst du, jetzt könntest du ja sofort wieder in das Muster reinkommen und sagen, oh, jetzt muss ich unbedingt wieder Gott den ersten Platz geben und unbedingt muss ich da wieder machen und eigentlich ist das ja wieder eine recht strenge Anforderung an mich. Aber jetzt denk doch mal zurück an unseren Grosshändler und an unseren Tagelöhner. Die müssen sich da die Frage nicht stellen. Die müssen sich nicht fragen, ist das jetzt ein Krampf, ist das kein Krampf, sondern die sind einfach ja, von Freude durchdrungen, haben einen Antrieb und der Vers tut eigentlich viel mehr beschreiben, was passiert, wenn Menschen von Jesus berührt werden und ihm begegnen. Ich möchte dich einladen, vor allem auch die Bibel und Jesus ganz persönlich aus dieser Perspektive zu verstehen. Ja, zuerst kommt er. Er inspiriert uns, er gibt uns Kraft. Und erst dann kommt unser Handeln, dann kommt eine Reaktion, dann kommt das, wo wir dürfen machen. Ich will noch beten. Danke Jesus vielmals für das Gleichnis und danke bist du der grosse König, der Einblick gibt in sein Reich. Danke vielmals bist du ein Gott, der uns nicht hetzt, der uns nicht scheucht, sondern einer, der uns will begegnen, der sich finden lässt. Einer, der sich als Nummer 1 zeigt. Und danke vielmals, dürfen wir darauf vertrauen, dass du uns zeigst und uns inspiriert, was dran ist, welche Schritte dass wir dürfen machen in unserem Leben. Und dass wir nicht krampfhaft probieren müssen, dir zu gerecht werden, weil Herr, du machst uns gerecht. Du hast uns gerecht gemacht für dein Reich. Und daran dürfen wir uns freuen und von dem dürfen wir uns inspirieren lassen, Herr. Danke vielmals. Amen.